Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. Heute im Studio Stefan Schmidt,
Christian Richter.
Und wir haben heute ganz besondere Gäste. Und zwar besuchen uns Anja und Michael Bauer. Und die Bauers haben eine spannende Geschichte mitgebracht. Die Bauers haben nämlich einen Hackerangriff hinter sich gebracht. Das muss man so sagen. Aber bevor wir jetzt alles klären mit was, wer, wie, warum, herzlich willkommen Anja und Michael Bauer.
Moin.
Hallo.
So, und bevor wir in die Vollen gehen, wollten wir vielleicht nochmal kurz was zu euch und eurem Autohaus wissen. Was, wie groß seid ihr, was macht ihr, wie lange gibt es euren Betrieb schon?
Also 1930 hat mein Opa das Autohaus gegründet. Mein Vater hat es dann zu dem Unternehmen aufgebaut, was es jetzt ist. Und von meinem Vater Klaus Bauer habe ich das dann quasi übernommen. Seit 20 Jahren bin ich selbst in der Geschäftsführung. Michael und ich haben zusammen 4 Kinder und einen Hund. Und ich bin Betriebswirtin und Michael ist Wirtschaftsinformatiker, was natürlich über so einen Hackerangriff eigentlich der passende Beruf dafür ist. Aber das war nicht so geplant. Vor dem Hack hatten wir in Norddeutschland 7 Unternehmen an 5 Standorten und wir vertreten 11 Marken. Unsere Hauptmarken sind BMW und Mini Fiat. Wir machen viel Wohnmobile und Reifen.
Genau, und die IT-Infrastruktur tatsächlich, wir haben gehostet 25 eigene Server in Flensburg zentral, 3 Online-Backups. Wir betreiben 180 Clients firmenweit, also filialweit. Das bewerkstelligt alles unser ganz zuverlässiger IT-Dienstleister Tim Krämer, dem wir schon über Jahre jetzt tatsächlich unsere gesamte IT anvertrauen und der uns auch noch nie im Stich gelassen hat bei Problemen, die im Netzwerk und mit der IT-Hardware in Verbindung stehen bis jetzt.
Und Tim Krämer war auch dann derjenige, von denen dann dieser Anruf kam.
Genau.
Genau der war es, ja.
Was geht einem dann durch den Kopf, wenn man erfährt, dass der eigene Betrieb gehackt wurde? Wie war das denn damals?
Also in der ersten Sekunde war das wirklich das blanke Entsetzen. Und in der zweiten Sekunde war das wirklich, das ist eine Herausforderung. Das hat irgendwie, wir haben sofort so Kampfgeist gehabt. Wir haben gedacht, nee, mit uns nicht. So ein bisschen war bei mir so, ich war sowieso eine Tigermutter, die ihr Kleines verteidigt. Also ich habe mir gedacht, nee, meine Firma, die wird nicht angegriffen. Mein Baby, das, nee. So war das bei mir.
Könnt ihr euch dann noch dran erinnern, wie der Anruf abgelaufen ist? Die genauen Worte vielleicht?
Ja, also wir saßen beim Frühstück, die Sonne schien draußen auf der Terrasse. Es war 9.05 Uhr, das Telefon klingelte, was schon ungewöhnlich war, weil wir am Tag davor ja so ein Sommerfest hatten. Und Tim sagte, könnt ihr kommen? Und diese 3 Worte, die sagte er, die waren so, die drückte die ganze Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und die ganze Tragweite des Angriffs schon fast aus. Also es ist unglaublich, dass man mit so wenigen Worten so viel übertragen kann. Wir wussten sofort, es ist irgendwas zwischen Vollkatastrophe und totalem Super-GAU.
Und in Ihrem Buch, Sie haben ja darüber dann auch ein Buch geschrieben, schält sich hier dann das Stück für Stück ab, was da eigentlich alles damit zusammenhängt und was da alles passiert. Hat man das am Anfang auf dem Schirm, wenn dieser Anruf kommt? Oder ist das erstmal nur, okay, es wird schlimm, aber wie schlimm, weiß keiner.
Da Tim eigentlich immer alles alleine geregelt hat mit den Rechnern, Computern, mit der ganzen IT-Struktur, wussten wir schon, dass es weit über nur ein IT-Problem herausgeht. Also dass es nicht nur ist, wir haben die IT verloren, sondern dass das gesamte Unternehmen betroffen ist mit irgendwas ganz, ganz Schlimmem. Also es war schon vom ersten Anruf her klar, dass es richtig, richtig arg wird.
Das war auch der Grund, warum wir direkt, bevor wir in die Firma gefahren sind, eine Flasche Rum, Flensburg als Rumstadt, selbstverständlich mitgenommen hatten, 4 Gläser, weil wir wussten, das ist außergewöhnlich und normalerweise trinken wir kaum Alkohol, aber wir dachten, das ist jetzt der Moment, wo das, glaube ich, hilft und gut tut allen Beteiligten, um erstmal so ein bisschen wieder Ruhe in den Körper zu kriegen und das war auch gut so tatsächlich.
Ja, und dann steht da auf einmal der Bildschirm und auf dem Monitor sind alle Dateien verschlüsselt.
Genau.
Und dann kommt der Hinweis oder die Textdatei mit dem Lösegeld.
Ja. Nein. Das war das, was wir, also wir kamen in die Firma und Tim saß da, großer Hühne von Mann normalerweise, saß da ein bisschen zusammengekauert vor seinem Rechner, versuchte und tippte auf der Tastatur rum, versuchte noch Dinge zu finden und als wir durch die Tür kamen, haben wir erstmal rumgetrunken, selbstverständlich, und dann zeigte er auf einer Serverkonsole diese Textnachricht, in der eben so Anweisungen waren, Tor-Browser runterladen, ins Internet gehen. Da stand auch ein Link zu einer Internetseite dort im Darknet. Und da war auch dann eine Service-ID uns zugeordnet worden als Firma, über die wir dann Kontakt aufnehmen sollten. Also das war so ein bisschen wie so ein Callcenter-Aufruf, wie so ein Webcast oder sowas. Also einfach so ein Callcenter-Aufruf. Und die Polizei sagte uns später auch, ja, die sind super organisiert, die sind mehrsprachig unterwegs. Also Kommunikation wäre ganz leicht gewesen, hätten wir es denn getan.
Und trotz der Möglichkeit, Lösegeld zu zahlen, wollten sie aber die Höhe erstmal gar nicht wissen. Warum?
Wir lassen uns nicht erpressen. Wir sind gar nicht auf die Seite gegangen. Wir haben gar nicht mit denen Kontakt aufgenommen und deshalb wissen wir die Höhe auch nicht. Allerdings gibt es einige in unserem Unternehmen, die sind doch sehr, sehr neugierig und würden es gerne wissen.
Wissen Sie es bis heute?
Nein, nein.
Aber es sind bestimmt Schätzungen unter den Mitarbeitern kursiert, oder?
Ja. Von sind wir denen viel wert bis zu, oh Gott, wie hoch mag es wohl sein?
Aber Sie haben sich gesagt, nein, wir lassen uns nicht erpressen. Und was waren dann die nächsten Schritte?
Als erstes haben wir unsere Konten sperren lassen bei der Sparkasse. Da haben wir unbürokratisch über unsere Handys einen Sparkassenmitarbeiter. Wir hatten ja kein Telefon mehr, wir hatten ja keine E-Mails mehr, wir hatten ja gar nichts mehr. Hatten wir einen Kontakt, Flensburg ist ja nicht so groß, einen angerufen, der hat dann sofort alle Konten gesperrt, ohne Vollmacht und irgendwas. Und der zweite Anruf war dann die Polizei. Wir haben dann die Kripo angerufen. Das waren die ersten beiden Taten, die wir getan haben.
Und das war gar nicht so einfach an einem Samstag, am Wochenende, wenn man so auf seinem Handy googelt, wen rufen wir an, haben dann festgestellt, selbst in dieser kleinen Stadt Flensburg gibt es eine Cyberkriminalitätsabteilung, bestehend aus einer Person, aus einem Kripo-Beamten, und eine Festnetznummer. Da habe ich dann angerufen, die führte natürlich in gar nichts, weil außerhalb der gewöhnlichen Dienstzeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, ist Notfall, 110 hilft immer. Dann waren wir bei der Leitzentrale, die junge Dame war sichtlich überfordert oder hörbar überfordert, weil das war ja jetzt kein normaler Notfall, mit dem die normalerweise umgehen würden. Aber sie hatte versprochen, sie nimmt Kontakt mit dem Mitarbeiter auf und der würde sich bei uns melden. Das tat er tatsächlich auch kurze Zeit später. Die waren nämlich gerade, oder er war gerade mit seiner Familie in St. Peter-Ording am Strand unterwegs und sagte, wir packen jetzt hier ein, wir wollten sowieso zurück, ich schaue gleich vorbei. Das tat er auch und hat dann dankenswerterweise sich die Geschichte bis dahin so angehört, was ist uns passiert, und war auch ganz aufgeregt mit uns zusammen, weil sowas war ihm auch selbst noch nicht passiert tatsächlich.
Und ist aber auch ungewöhnlich entgegenkommen fast schon, oder?
Ja, das hatten wir auch gar nicht erwartet. Also erwartet hatten wir so zwischen, ja, ist Wochenende, ich komme dann Montag mal, bis die rücken hier an mit dem Sonderkommando und mit Flatterband und sperren erstmal den Serverraum ab und das Ganze wird zum Tatort erklärt mit Spurensicherung und allem drum und dran. Das war ganz, ganz toll. Das war ganz anders, als wir in unseren schlimmsten Träumen erwartet hatten, nämlich, dass er wirklich die Geschichte anhörte und sagte, okay, wie kann ich helfen? Sie brauchen auch keine Angst haben. Wir bauen jetzt hier nichts ab. Wir sperren hier nichts. Sie sollen erstmal weiter ihren Betrieb betreiben. Und da wollen wir ihn auch nicht im Wege stehen. Er war dankbar, sagte er, wenn er ein bisschen Hardware-Teile, vielleicht ein paar Logdateien irgendwie mitnehmen kann für die Forensik. Und ansonsten sage ich, ja, Hilfe, wenn Sie die Anzeige schreiben würden, weil ich habe keine Ahnung, was ich da rein... Ja, das mache ich sowieso für Sie, das ist kein Problem. Also wir brauchten nur noch am Ende eine Unterschrift leisten und dann war das immer durch. Und der hält auch tatsächlich, hat er danach auch noch Kontakt gehalten bis heute.
Ach.
Ja. Also der hat uns die ganze Zeit begleitet. Ich habe jetzt vor 6 Wochen das letzte Mal Kontakt gehabt, habe ich ein Buch vorbeigebracht als Dankeschön nochmal, weil er auch drin vorkommt.
Ja.
Ich persönlich, aber die Abteilung.
Jetzt war Samstag, der Tag davor war Sommerfest.
Ja.
Wann denn Mitarbeiter im Haus, beziehungsweise wann wurden denn die Mitarbeiter dann informiert, dass es Montag vielleicht etwas anders wird?
Also wir hatten Samstag gleich informiert, dass es Serverprobleme gibt, weil ja auch Mitarbeiter Samstag arbeiten bei uns im Haus, damit sie sich nicht wundern, warum ihre Rechner nicht mehr laufen. Und haben dann eigentlich Samstag gleich beschlossen, dass wir von Anfang an mit allen ganz konkret sprechen und allen, egal wer fragt, sagen, wir sind gehackt worden, es war ein Hackerangriff, unsere Server laufen nicht mehr, unsere Systeme sind nicht mehr da. Und Sonntagabend haben wir dann alle Mitarbeiter informiert und haben dann auch gesagt, sagt den Kunden das bitte auch. Erzählt nichts, erfindet nichts, habt keine Ausreden, sagt einfach, wir sind gehackt worden, wir wissen nicht, wie lange es noch geht, wir haben im Moment gar nichts mehr, müssen es erstmal sammeln. Und wir haben dann Montag gleich ein Schreiben von einer befreundeten Druckerei aufsetzen lassen, dass wir das den Kunden in die Hand geben können, was so alles grob erklärt, weil wenn wir jedem Kunden das erklärt hätten, dann wären wir den ganzen Tag nur mit Erklärung beschäftigt gewesen.
Und dann war die komplette IT weg und es war wieder analoges Arbeiten angesagt. Analoges Arbeiten in der digitalen Gesellschaft. Wie funktioniert das?
Eigentlich ist das ganze Arbeiten oder die ganzen Prozesse und die ganzen Abläufe sind laufen auf der IT. Wenn man zum Beispiel einen einfachen Ölwechsel bei uns macht und man macht einen Termin bei uns ab, dann wird schon im Hintergrund, das Programm weiß dann gleich, dass das Öl da ist, dass die Filter da sind, das wird automatisch bestellt, die Bühnen werden reserviert, der Mitarbeiter wird eingeplant, das passiert alles automatisch, das war jetzt alles weg. Wenn der Kunde sein Auto abholt, wird die Rechnung automatisch fertiggestellt, wenn der bezahlt, wird es automatisch in der digitalen Kasse verbucht und jetzt war gar nichts mehr da. Also wir wussten nicht, haben wir Öl für den Kunden, welches Öl braucht das Auto, welche Bühne nehmen wir dafür, welcher Mitarbeiter macht das, also dieses Ganze, was im Hintergrund läuft, war alles weg und deshalb dauerte jeder Vorgang unendlich lange. Wir haben zu Anfang erstmal ganz viel Papier und bunte Stifte und Post-its gekauft und Kassen, so Metallkassetten wieder, um Geld einzunehmen und Quittungsblöcke und Kassenbücher und einer hatte dann noch, es gibt ja immer einen im Betrieb, der hortet immer alle Sachen, der hatte dann noch die alten Arbeitskarten im Keller gefunden, die haben wir dann erstmal wieder benutzt und jeder hat sich so sein eigenes System geschaffen. Jeder Mitarbeiter hatte eine eigene Lösung, weil nicht alle gleich arbeiten. Und es dauerte unendlich viel länger, analog zu arbeiten, als wenn der Computer einen unterstützt.
Und der eine Mitarbeiter hat 30 Jahre dann auf diesen Moment gewartet, oder?
Er hat damals gesagt, ich glaube 1972, die können wir doch nicht wegtun, die sind nur noch gut, die haben noch Geld gekostet und jetzt kann man ganz groß damit wieder raus.
Ja, genau so, genau so. Ja,
normalerweise schmeißt man das immer 2 Wochen vorher weg, bevor man es dann wieder braucht.
Eine Woche vorher haben wir alle Dateien, haben wir das ganze Papier weggeschmissen, wo wir unsere Bilanzen vorbereitet haben, weil wir es zum Steuerberater digital übertragen wollten. Genauso war es auch. Wir hatten das eine Woche vorher noch alles auf Papier und haben schön geschreddert wegen Datenschutz.
Habt ihr denn zu dem Zeitpunkt gewusst, ob es vielleicht Betrugsversuche gab in der Richtung schon oder ob Kunden betroffen waren? Oder?
Also es war ja dann, ohne irgendwie ein Controlling zu haben oder ohne Zahlen aufzunehmen oder ohne irgendwas zu machen, war es ja ein ganz, ganz großes Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber. Weil wir wussten ja nicht mehr, wie viel Geld haben wir in der Kasse. Wir wussten nicht mehr, wie viele Autos wir haben. Wir wussten nicht mehr, wie viele Radsätze wir haben. Und das haben die Mitarbeiter auch gespürt, dass wir denen das Vertrauen entgegengebracht haben und gesagt haben, macht einfach weiter. Aber es war tatsächlich so, dass Kunden das ausgenutzt haben, die Situation, dass einer gesagt hat, ich habe noch eine Gutschrift von 2014, das haben sie mir nicht ausgezahlt, das konnten wir natürlich nicht überprüfen. Und einer ist sogar mit einer Mail gekommen, die er ausgedruckt hat und gesagt hat, ja, aber ihr Serviceberater, der hat gesagt, ihr bezahlt die Reparatur, die muss ich nicht bezahlen. Und den haben wir aber ertappt, weil in der E-Mail, die er uns mitgebracht hat, war das Ö als OE geschrieben, das gab es in unserem E-Mail-Programm aber nicht. Also den konnten wir dann überführen. Aber sonst war es überall auf Vertrauen, jeder Kunde hat bezahlt, er wusste ja, wir konnten es nicht kontrollieren. Das war schon ganz großes Kino, dass es auch ohne Kontrolle oder ohne Nachgucken ging.
Auf der einen Seite brennt es an allen Ecken und Enden und trotzdem will man natürlich nichts hinter sich lassen und nichts unversucht lassen, dass man vielleicht nicht die IT wieder zum Laufen kriegt. Wie lange hofft man da?
Ich habe sofort aufgegeben, als die Kripo zu uns gesagt hat, dass die Black Buster, das ist die Gruppe, die uns gehackt hat, zu den 3 weltbesten Hackergruppen gehört. Da habe ich sofort geistig abgeschaltet, habe gesagt, okay, das war's. Gedanklich beschäftige ich mich jetzt nur mit dem Wiederaufbau.
Ja, ITler geben da ja nicht so schnell auf, weil sie auch irgendwie in der Ehre sich angegriffen fühlen. Also Tim, unser IT-Dienstleister, noch viel mehr als ich tatsächlich. Mhm. Er hat dann auch mal versucht, so einen Neustart beim Rechner, das hilft ja gewöhnlich. Der hat einen Server neu starten wollen. Der kam dann leider nicht wieder hoch, also der war dann aus. Da haben wir es da gelassen an der Stelle. Und gut, unsere Backups, die nicht mehr verfügbar waren, weil die ebenso, ja, also nicht verschlüsselt, aber die waren auf Werkseinstellung einfach zurückgesetzt worden, unsere Nasslaufwerke. Und da haben wir dann einen Hinweis gekriegt, dass es so eine Typen gibt in Süddeutschland, die können das. Also wenn es jemand kann in Deutschland, dann sind es die Daten wiederherstellen können, egal wie kaputt die Festplatten auch immer sind. Und überhaupt kein Problem, da müsst ihr die hinbringen, da haben wir mit denen gesprochen. Die wollten von uns einen großen Speicher haben, wo sie dann die wiederhergestellten Daten auch zurückspiegeln können. Ja, da haben wir haben wir einen Fahrer alles in die Hand gegeben, haben wir runterbringen lassen. Und der rief uns dann ganz entsetzt an und sagte, seid ihr sicher, dass das die richtige Adresse ist? Ich sage, was ist denn? Ja, das ist hier so ein Einfamilienhaus im Sutterer. Unten ist so ein Eingang, so eine Stiege runter. Und draußen davor, das glaubt ihr nicht, da liegen ein ganzer Stapel Pizzakartons und leere Colaflaschen. Also wie in so einem schlechten Film. Ich dachte, er schildert jetzt so eine Szene aus einem IT-Film irgendwie. Genau, ja. Nee, das sind die. Also die Adresse stimmte. Er sagt, okay, ich klingel mal. Und dann sagt er, ja, ganz skurrile Typen. Aber wenn ihr meint, ich habe es dann da abgegeben. Die haben auch gesagt, okay, ist da, wir kümmern uns drum. Aber die haben irgendwann aufgegeben. Die haben zwischendurch mal gesagt, ah, ich glaube, wir kriegen es jetzt hin. Da kommt so ein paar und wir haben da doch was gefunden und so. Aber am Ende des Tages haben die es auch nicht hingekriegt. Und wir haben dann auch nach ein paar Monaten nichts mehr von denen gehört tatsächlich, haben auch keinen Kontakt mehr mit denen aufgenommen. Aber die haben uns nichts in Rechnung gestellt, haben die Festplatte behalten und da haben wir dann Strich drunter gemacht. Genau, das war so das, was wir versucht haben tatsächlich. Und ich habe dann so nach einer knappen Woche gedacht, okay, das wird es jetzt wohl gewesen sein. Und jetzt können wir auch uns verabschieden von den Servern. Und Tim, der hat sich noch lange gewehrt tatsächlich, bis der letzte Server noch lief. Als der noch lief, dann sagt er so, nee, und vielleicht, und sollen wir nicht doch noch warten und hin und her. Und ja, und für ihn war das so ein wichtiger Schritt. Wir haben ihn genötigt, den auszuschalten. Das war auch so ein nötiger Schritt, glaube ich, für ihn, so rein psychologisch betrachtet, damit er sich dann auch darauf einlassen kann, das Ganze neu zu machen. Das war ganz wichtig für ihn. Und das tat er dann auch. Und dann konnte er sich eben auf seine neue Wahnsinnsaufgabe stürzen, das ganze Netzwerk irgendwann wieder aufzubauen.
Und die Exekutive, also dass irgendwie jemand von der Cyber-Unit da vorbeikommt und die Sachen eingesammelt hat und auch was versucht hat noch zu retten, war nicht möglich.
Nee, also Rettungsversuche haben die gar nicht stattfinden lassen. Die haben halt untersucht und also Spuren gesucht, letztlich in den Logfiles und so, haben uns dann bestätigt, dass es nicht über den E-Mail-Weg reinkam, so klassisch irgendwie Ransomware-Anhänge, irgendwelche Trojaner oder sowas, sondern die hatten dann, also die Rechner und auch E-Mail-Programme, Logfiles, alles analysiert, nichts feststellen können. Allerdings, und da kam wieder Tim ins Spiel, der stellte fest, Mensch, unsere Firewall, wir hatten eine Firewall im Rechenzentrum laufen und die meldet die ganze Zeit, dass von innen raus, also von uns aus, irgendeine aktive Komponente immer noch russische IP-Adressen anpingt. So, dann haben wir rumgeguckt, was mag das gewesen sein für ein Gerät und stellten fest, Alarmanlage in unserer Filiale in Husum. Die hatte einen Zugang, einen Übergang, also zu Wartungszwecken und auch für Alarmierungszwecke und offensichtlich hat die versucht, irgendwie noch Kontakt aufzunehmen zu irgendwem auf dieser Welt. Und die haben wir dann abgebaut, habe ich dann zum Landeskriminalamt gebracht in die Forensik und die haben das untersucht. Und ja gut, so richtig konkret haben sie auch nichts festgestellt. Aber die haben gesagt, das könnte sein, dass es tatsächlich so ein Hardware-Tor sein kann, also ein Chip, der verbaut wurde in dieser Anlage, die dazu führt oder dazu dient, einfach dann, wenn die irgendwo installiert wird und auftaucht im Internet, dass sie dann als Einfallstor dient für genau solche Angriffe.
Okay.
Ja, ist ein bisschen spooky, daran denkt man nicht. Aber ja, das ist die einzige erklärbare, nachvollziehbare Möglichkeit, was uns tatsächlich oder wie es dazu kam.
Okay, jetzt stand also fest, nichts geht mehr, zurück auf null. Eine ziemliche Mammutaufgabe, zwei neue Unternehmen gründen, alles neu machen. Wer kam auf die Idee? Eure Idee oder hat euch jemand dazu geraten?
Wir hatten so eine Art Lagezentrum eingerichtet. Also so wie bei der Polizei, wenn die mit so einem schwarzen Truck kommen und da stehen ganz viele Rechner drin, so hatten wir das auch in meinem Büro aufgebaut und haben uns immer zusammengesetzt und haben immer wieder so dreimal am Tag uns getroffen. Was haben wir gefunden? Was haben wir probiert? Was wollen wir jetzt probieren? Und das immer wieder bewertet. Und so haben wir nicht nur die IT-Lösung immer wieder bewertet, sondern wir haben auch die wirtschaftlichen Lösungen. Also wie führen wir das Unternehmen weiter immer wieder bewertet? Wir haben angefangen, indem wir Kontoauszüge genommen haben, 7000 Kontodatensätze in eine Excel-Datei geknallt haben und geguckt haben, vielleicht können wir die Firma nachbilden. Und dann haben wir geguckt, wo haben wir noch Ordner? Haben wir noch irgendwo Rechnungen? Wie viel haben wir? Was können wir damit machen? Und haben relativ schnell festgestellt, also wir kriegen nicht mal 20% der alten Firmen wieder rekonstruiert. Wenn dann Peter Meyer einem 120 Euro überweist, dann hat man überhaupt gar keine Ahnung, für welche Firma, hat er einen Reifen gekauft oder hat er eine TÜV-Abnahme gehabt oder was weiß ich, hat er eine Rechnung auf eine Mahnung gezahlt. Man kann das überhaupt gar nicht zuordnen. Und wer ist überhaupt Peter Meyer? Also man hat ja nichts mehr. Man hat ja keine Adresse mehr, man hat keine Namenslisten mehr, man hat keine E-Mails mehr, keine Telefonnummern. Und haben gedacht, also die alten Firmen wieder aufstellen können wir nicht. Und haben dann gedacht, Mensch, jetzt haben wir die Chance, jetzt machen wir einfach alles neu. In so einer Firma gehören ja nicht nur Gebäude und Autos und Menschen, da muss man ja auch Umsatzsteuer melden, man muss eine G&V aufstellen, man muss eine Bilanz aufstellen und das war eigentlich alles, was eine Firma ausmacht, war weg. Keine Personalkosten mehr, keine Rückstellung mehr, keine Prozesse mehr. Man konnte nicht mal die Reinigungskosten nachvollziehen. Und dann kamen wir am 20.06. war das, haben wir dann alle abends beschlossen, dann machen wir jetzt, liquidieren wir alle 7 Firmen. Wir benennen die erstmal um, damit die anders heißen und gründen einfach 2 neue. Und in diesem Prozess haben wir wirklich ganz schnell gesagt, wie wollen wir es haben, wie machen wir unsere neue Firma, weil man eigentlich schon immer im Hinterkopf hat, wenn das ist nicht so schön, das hätte man anders gemacht und alles, was man so die ganzen Jahre gesammelt hat, was man besser machen würde, konnte man jetzt mal richtig ausleben. Also jetzt hatte man gesagt, weißes Blatt Papier, alles weg, wie stellen wir unsere Firma auf, wie wäre so unsere Traumfirma, unsere Traumkombination aus Gebäudemenschen, wer arbeitet wo, für welche Marke. Das war nämlich mit den ganzen Jahren, wenn man fast 100 Jahre alt ist und immer wieder was angestückt kam, eine Marke dazu, eine Marke wieder weg, war das ganz schönes Kuddelmuddel und das hat auch fast gar keiner mehr verstanden, der nicht schon 100 Jahre bei uns in einem Unternehmen war. Und deshalb haben wir jetzt ganz neu angefangen und haben das genau so gemacht, wie wir das schon immer wollten.
Und jetzt habt ihr alles so gemacht, wie ihr immer wolltet. Hattet ihr von Anfang an das Gefühl, sobald diese 2 neuen Firmen gegründet waren, dass man wieder Herr der Lage ist? Oder wann kam dieses Gefühl?
Also das Gefühl, Herr der Lage zu sein, haben wir eigentlich nie verloren. Wir hatten zwar die ganze Zeit ganz viel Arbeit und noch viel, viel, viel mehr Arbeit und es waren unendlich viele Entscheidungen zu fällen, aber wir haben trotz der chaotischen Zustände nie das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie den Faden verloren haben oder nicht mehr Herr der Lage waren. Also wir hatten die ganze Zeit ja das Handeln in der Hand.
Okay.
Jetzt muss man dazu sagen, ihr habt mit den neuen Firmen Wertgegenstände der alten Firma aufgekauft, also euch quasi selbst wieder auf- und abgekauft. Was hat das Finanzamt dazu gesagt? Haben die euch unterstützt?
Also vor dem Finanzamt hatte ich am meisten Angst, weil ich das nicht einschätzen konnte. So bei Betriebsprüfungen hat man ja schon so Sachen erlebt, wo die so auf Kleinigkeiten rumgeritten sind. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja jetzt eine gute Idee, dass wir neue Firmen gründen. Aber das Finanzamt muss ja auch einen Haken dran machen. Da wir hatten relativ schnell einen Termin beim Finanzamt. Und die waren also absolut der Oberhammer. Die haben das analysiert, die haben mit uns Brainstorming gemacht. Was kann man machen? Was habt ihr gefunden? Was könnte man noch machen? Und haben dann gesagt, euer Weg ist gut, den gehen wir mit, der ist richtig. Und dann wurde einfach ganz gesetzeskonform festgelegt, wie bewerten wir die Sachen, wie bewerten wir die Teile. Also haben wir, die Preise gingen gerade durch die Decke, weil durch den Ukraine-Krieg ja die Lieferketten unterbrochen waren und man fast nichts bekommen hatte. Wir haben einfach gesagt, pauschal, wir nehmen den jetzigen EK und werten den mit 30% ab. Die Autos haben wir einfach mit DAT bewertet und so haben wir uns das dann selber verkauft. Und das wurde alles festgeschrieben und das ist alles sehr pragmatisch und ich wusste auch nicht, dass im Finanzamt so viel wirtschaftlicher Sachverstand sitzt. Wir waren völlig überwältigt, dass die einen so unterstützen. Und die haben auch als allererstes gesagt, uns ist wichtig, dass die Firma Bauer bleibt. Sie können nichts dafür, dass sie gehackt worden sind. Wir möchten sie gerne unterstützen. Die schenken uns nichts und die machen auch nichts ungeschehen. Wir haben ja auch weiter Gewerbesteuer bezahlt, aber wir haben eine gute Lösung gefunden, wie wir das machen. Also, dass wir einfach die letzten Jahre nehmen, das dann hochrechnen, da durch einen Schnitt nehmen und dann bezahlen wir erstmal so weiter. Also, wir haben für alle eine gute Lösung gefunden und zwar total unbürokratisch und es gab auch nicht, das müssen sie aber und sie mussten das haben, sondern wie machen wir das mit dem, was sie noch haben.
Und dann habt ihr aber quasi von den, ich glaube, es waren 7 Firmen, die es davor waren.
Ja.
Aus diesen 7 Firmen dann Ersatzteile, Autos, Werkzeug, alles rausgekauft.
Ja, also wir können ja auch nicht mehr sagen, wem was gehörte, weil die Firmen auch auf den Grundstücken zusammen waren. Also auf diesem Grundstück, wo wir hier sitzen, saßen 3 Firmen. Und wir haben einfach eine Gesamtsumme genommen. Wir haben einfach mit dem Finanzamt abgemacht. Wir haben ja von der Bilanz 2020 noch alle 7 Firmen gehabt. Das tun wir alles in einen Topf, dann nehmen wir das, was wir jetzt gefunden haben und machen einfach eine Differenzrechnung. Wir ziehen das einfach davon ab und das, was da als Differenz rauskommt, da machen wir einfach einen Steuerbescheid von, weil eine Bilanz kann man da nicht mehr herstellen, dann machen wir eine Schlussbilanz, da rechnen wir einfach so aus dem Bauch die Summe, die wir haben, verteilen wir auf die 7 Unternehmen und im Prinzip ist es ja auch egal, ob man sich jetzt ein bisschen links oder rechts verrechnet hat, weil was ich dann nicht versteuert habe beim Verkauf von den alten Firmen, die neuen versteuere ich ja jetzt beim Verkauf, wenn ich es jetzt verkaufe. Also der Finanzamt geht ja auch nichts verloren. Ist ja nur verschoben.
Mhm.
Und das muss ich sagen, ist ganz großes Kino, dass sie einfach gesagt haben, ihr habt die 7 Firmen nicht mehr, ihr wisst nicht mehr, ob das Auto, welcher Firma das Auto gehört, es ist aber auch egal. Wir nehmen einfach das ganze Alte und das ganze Neue und dann nehmen wir das als einen Haufen und dann ist es auch in Ordnung.
Und hätte man, wenn man ehrlich ist, dem Finanzamt als allerletztes zugetraut?
Ja.
Bürokratische Hürden gab es aber dann trotzdem, wenn man so nennen will.
Ja, bürokratische Hürden gab es bei den Herstellern, weil die Hersteller ihre eigenen Vorgaben haben und sich leider auch an ihre eigenen Vorgaben gehalten haben. Also wenn man einen Händlervertrag übernehmen möchte, dann muss es entweder ein Share-Deal sein, also das heißt, ich kaufe die Geschäftsanteile der GmbH, oder es ist ein Asset-Deal und dann müssen auch alle Werte übergeben werden. Aber da wir ja gar nicht wussten, was wir vorher hatten, weil es ja keine Listen mehr gab, konnten wir ja auch nicht unterschreiben, dass wir alle Werte übernommen haben. Wir hätten ja auch eine Werkzeugkiste vergessen können oder einen Reifen oder sowas. Und das wollte keiner oder konnte keiner von uns unterschreiben. Also es sollte ein Notar oder ein Rechtsanwalt unterschreiben. Das konnte er aber nicht, weil das keiner kann. Und deshalb war es ein sehr, sehr langer Weg und hat sehr viel Nerven gekostet, bis der Hersteller gesagt hat, okay, ihr könnt doch den Händlervertrag behalten. Also die haben sich an ihre Vorgaben gehalten. Die haben ja nichts Unrechtes gemacht. Und die Herstellerbanken, die haben sich auch an ihre Vorgaben gehalten. Und zwar sind wir ja ein Startup. Dadurch, dass wir ja jetzt neue Firmen gegründet haben, sind wir ein Startup. Wir haben keine Bilanzen vom Vorjahr. Das heißt, wir sind mit dem schlechtesten Rating gerätet, was es überhaupt gibt, mit D, und zahlen die höchsten Zinsen, die man überhaupt zahlen kann, weil wir ja kein Rating haben. Also vorher hatten wir ja immer ein gutes Rating, mussten weniger Zinsen bezahlen. Und jetzt langsam fängt es erst an, dass wir wieder einen normalen Zinssatz bekommen, weil wir jetzt die ersten Bilanzen aufgestellt haben und jetzt werden wir wieder geratet und jetzt kriegen wir auch wieder einen normalen Zinssatz. Und das ist eigentlich traurig, weil die uns ja schon seit 100 Jahren kennen und wir sind genau die gleichen Leute und wir machen genau das Gleiche mit den gleichen Kunden. Aber das sind eben deren Vorgaben und die haben sich eigentlich nur dran gehalten.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Es sind ja dieselben Ansprechpartner, die euch schon Jahre vorher kennen und dann trotzdem einfach aufs Schwarz-Weiße auf den Vertrag tippen und sagen, wir können nicht anders. Habt ihr da Konsequenzen gezogen oder ziehen können? Oder wart ihr froh, dass ihr überhaupt erstmal weitermachen konntet?
Sagen wir mal so, wir sind froh, dass wir in einem Familienunternehmen arbeiten und nicht in einem großen Konzern.
Gut. Wir hatten es vorher mit der Alarmanlage. Ich glaube, die Alarmanlage war auch deswegen interessant, weil es da noch die ein oder andere Datenschutzgeschichte dazu gibt, oder?
Oh, gutes Thema, ja.
Ich muss sagen, beim Datenschutz mussten die mich dann am Ende ein bisschen rausnehmen, damit ich nicht zum Amokläufer geworden wäre. Also es fing an, wir haben daran gedacht, dass wir innerhalb von 72 Stunden eine Anzeige beim Datenschutz machen. Das haben wir auch gemacht. Da ist ein Formular, da muss man angeben, wie viele Daten sind abhanden gekommen, welche Daten sind abhanden gekommen, wie viele Personen sind betroffen und welche personenbezogenen Daten sind betroffen. Nun hatten wir nur noch schwarze Rechner und wussten natürlich gar nicht, sind überhaupt Daten abhanden gekommen, keine Ahnung. Und das versuchten wir dann in diesem Formular auszufüllen, was natürlich nicht ging, und haben dann Anschreiben dazu gemacht, dass die uns doch bitte irgendwie kontaktieren, anrufen oder sowas, damit wir denen das sagen können. Dann kam ganz lange nichts. Dann kam nach 4 Monaten ein Schreiben, dass wir bitte die Anzeige richtig ausfüllen möchten. Wir haben die Felder nicht ausgefüllt. Dann haben wir wieder geschrieben, dass wir das nicht können, weil wir immer noch nicht wissen, ob Daten abhanden gekommen sind. Dann kam wieder ganz lange nichts und dann kam wieder ein Schreiben, wir möchten das jetzt bitte ausfüllen mit schon einer Androhung von irgendwelchen Strafen, wenn wir das nicht machen. Und das hat sich dann so weit hereingesteigert. Dann haben wir uns einen Fachanwalt genommen, der hat dann die Alarmanlage ins Spiel gebracht, weil die immer wieder haben sie die Leute geschult und so gefragt haben. Und da sollten wir also von dieser Alarmanlage sagen, welcher Installateur das installiert hat und welche Zertifizierungen der hatte und welche Kabel benutzt worden sind und wo wir alle Bauteile hatten. Und also es war total skurril, weil wir hatten ja nichts mehr. Das haben die irgendwie nicht verstanden. Wir haben immer wieder geschrieben, ruft uns doch bitte mal an. Wir haben da angerufen und hatten nie persönlichen Kontakt mit denen. Die haben nie mit uns Kontakt aufgenommen. Wir haben gesagt, wir kommen vorbei, wir fahren auch zu euch. Und das gab es einfach nicht. Und irgendwann habe ich mich dann immer so reingesteigert, dass dann Hauke Brodersen, mein Geschäftsführer, Kollege gesagt hat, komm, ich übernehme das mal. Du verlierst ja so einen Herzinfarkt bei der Datenschutzsache. Und er hat das dann mit dem Fachanwalt einfach weiter stumpf beantwortet. Und irgendwann wurden dann die 5 Firmen, wurden dann das Verfahren eingestellt. Und wir glauben, dass bei den letzten beiden dann auch irgendwann das Verfahren eingestellt wurde.
Ach, das war,
als ich das Buch geschrieben habe, war das noch nicht so weit. Aber inzwischen sind 5 Firmen wurde das Verfahren inzwischen eingestellt.
Und ihr seid jetzt voller Hoffnung, dass dann auch für die restlichen beiden eingestellt
wird. Ja.
Gut, Deckel drauf. Was ist da jetzt das größte Learning aus der ganzen Geschichte? Gibt es schon eins oder ist man immer noch dabei?
Es gab ein paar Learnings. Also einmal ist das Learning, dass schnelle Entscheidungen eigentlich genauso richtig sind, wie ganz lange drüber nachdenken. Wir hatten keine Zeit, lange nachzudenken. Wir haben ganz, ganz schnell entschieden, egal ob das den Namen der neuen Firma war oder wie wir die aufbauen wollen oder alles Mögliche. Das ist genauso gut. Wir hätten nichts anderes, wenn wir lange nachgedacht hätten, anders entschieden. Dass man viel öfters, wenn man Entscheidungen hat, sie nochmal überdenken muss, überprüfen muss und gegebenenfalls einfach revidieren. Wir haben das wirklich morgens, mittags und abends gemacht und haben einfach gesagt, so ist die Richtung, Attacke Bonanza, wir machen das so. Und mittags haben wir gemerkt, Leute, so geht das überhaupt nicht, komm, alles über den Haufen werfen, wieder alles wegradieren, wir fangen ganz neu an, wir denken in eine andere Richtung. Das macht man im Alltag eigentlich viel zu wenig, dass man einfach Sachen revidiert, weil man feststellt, das ist nicht optimal, nicht nachbessern, sondern einfach löschen und neu denken. Wir haben festgestellt, wenn die Mitarbeiter hinter dem Unternehmen oder der Unternehmerin oder unter den Unternehmern stehen, dass man eigentlich nichts auf der Welt was anhaben kann. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil die ganze Firma hinter uns stand und die ganze Firma ihre Firma gerettet hat. Wir wussten schon immer, wir haben die besten Mitarbeiter der Welt. Das wurde uns damit nochmal echt klar. Und dass man auch dieses ganze Controlling und dieses ganze Besprechungswesen und den Kontrollieren, Zahlen und sowas, dass man das wirklich nicht braucht. Wenn man 100 Jahre so ein Autohaus hat oder das Autohaus 100 Jahre Erfahrung in sich trägt, wir haben ja jetzt 6 Monate keine einzige Zahl gehabt, wir konnten keine Rechnung einbuchen, wir haben keine Buchhaltung gehabt, wir haben kein Controlling gehabt, wir haben überhaupt nicht gewusst, ob wir Geld verdienen oder Geld verlieren, weil wir ja keine Systeme hatten, wo man was einsetzen kann, dass es auch geht, wenn man einfach den Leuten sagt, ich vertraue dir, du machst deinen Job so ewig gut, mach ihn einfach weiter gut und dass die Leute auch ihren Job einfach richtig gut machen, wenn man denen vertraut. Das ist auch so ein wichtiges Learning für uns gewesen, was ein tolles Gefühl war.
Mussten die Mitarbeiter denn auch auf was verzichten oder konntet ihr weiterhin die Gehälter zahlen?
Die Gehälter haben wir die ganze Zeit gezahlt. Also Liquidität war nie unser Problem gewesen. Die mussten auf ganz, ganz, ganz viel Freizeit verzichten, weil sie alle ganz, ganz lange gearbeitet haben, um diese Firma zu retten. Also dadurch, dass analog ja alles viel, viel länger dauert, als wenn man computerunterstützt ist, haben die einfach gemacht, was nötig tat. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl, dass man nicht selber nur derjenige ist, der macht und tut, sondern dass die ganze Firma sagt, hey, wenn ich helfen kann, dann helfe ich.
Und plötzlich fehlen ja auch 20, 30, 40 Mitarbeiter pro Standort, wenn plötzlich alle Computer ausfallen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wenn man die so nennen will, die elektronischen Freunde, ja.
Ja, ja, ja. Also das Personal fehlt dann natürlich, weil man einfach viel mehr Aufwände betreibt, ja. Aber gut, die Gehaltsdaten, die waren ja auch alle verschlüsselt. Und da war auch wieder so dieses gute Miteinander hier in unserer kleinen Stadt ganz hilfreich, weil die Bank hat gleich gesagt, nee, ja, wenn ihr das jetzt nicht könnt, das war ja so Richtung Monatsmitte, eine Woche später hat unser Lohnbuchhalter sich dann reingesetzt, die Gelder schon mal vorbereitet. Und die haben gesagt, wisst ihr was, bevor wir jetzt gar nichts überweisen, zahlen wir einfach die Lohnsumme nochmal von der letzten Überweisung noch einmal für den nächsten Monat, damit es erstmal weitergeht und so. Und dann haben wir das auch langsam wieder rekonstruieren können, sodass wir das auch nachvollziehen konnten. Also es musste niemand zu keiner Zeit auf sein Gehalt verzichten.
Aber es ist schön zu hören, dass es oftmals dann ganz unbürokratisch geht. Ja.
Ja. Nee, das war hilfreich. Genau, das war hilfreich.
Aber warum jetzt eigentlich genau das Autohaus Bauer?
Ja, das war so eine Frage, die haben wir uns auch ganz lange gestellt. Erst haben wir gedacht, na gut, BMW, die haben wahrscheinlich gedacht, die greifen München an, weil so im Internet ist alles dunkel. Das war es wohl nicht. Dann haben wir kurz überlegt, na ja, vielleicht war es ja auch dieses Joghurt-Typen, Bauer Joghurt, auch groß. Ach, ja. So ist ja so ein Namensverwandt irgendwie. Haben wir dann auch verworfen und ja, wie sich rausstellte, und das haben wir über die Kripo des BKA erfahren, dass wir wahrscheinlich systemrelevant waren. Wir schweißen Röntgen und Eichen. Hier in Norddeutschland sind wir das einzige Unternehmen, was in unserer Filiale in Wedding steht. Das ist ein ganz kleiner Ort bei Heide. In der Lage sind, Tankfahrzeuge, Bundeswehr-Tankfahrzeuge unter anderem in großen Mengen zu eichen fürs Deutsche Eichamt. Und damit sind wir systemrelevant, weil zu der Zeit im Februar 2022 hat ja Russland die Ukraine überfallen und wir haben unterstützt, wo wir konnten. Und die Bundeswehr hat eben Kerosin an die polnisch-russische Grenze verbracht, um dort Flugzeuge zu betanken. Ach. Und das können die nur, wenn die noch fahren dürfen. Und fahren dürfen die nur, wenn die geeicht sind. Ergo haben sie uns wahrscheinlich aufs Korn genommen und haben über diesen Weg dann dafür gesorgt, dass oder haben versucht, dafür zu sorgen, dass das eben nicht mehr stattfinden kann.
Das wäre über viele Ecken gedacht, aber ja.
Ja. Also das war nachher so die einzige schlüssige Antwort, die wir tatsächlich uns geben konnten, weil das BKA uns... Ja.
Zufall glauben sie nicht.
Dafür haben die zu viel Geld reingesteckt. Also die Kripo hat gesagt, man muss schon davon ausgehen, dass die bestimmt 1 Million Euro reingesteckt hat an Mannstunden, um das alles vorzubereiten. Also das war nicht durch Zufall, ich finde da mal was und dann mache ich das mal lahm. Die waren ganz lange im System und haben ganz, ganz viel Arbeit da reingesteckt.
Wow. Ja, das ist...
Wow. Ja, unheimlich irgendwie, aber
ja,
nachvollziehbar und auch denkbar, warum nicht? Was wollen die sonst? Also sonst wäre es tatsächlich, dann stolpern die über uns und dann gucken die sich um. Und die sind gut informiert, das muss man denen lassen. Die helfen einem auch, also das ist bekannt von anderen Unternehmen, die gehackt wurden, auch gerade von dieser Blackbuster-Gruppe. Die helfen einem auch dann bei der Beschaffung von Kryptowährungen, damit man auch die Erpressersumme bezahlen kann. Die sagen einem auch, welche Anlagevermögen man veräußern kann oder beleihen kann, damit man überhaupt solvent ist, da der Lösegeldforderung nachzukommen. Also die sind auch sehr hilfreich und unterstützen auch.
Kundenservice, oder?
Ja, richtiger Kundenservice.
Profi-Hacker.
Ja, das sind sie.
Die Kripo hat sogar gesagt, das fand ich ein bisschen frech, die sind da netter als im Autohaus. Aber der war kein Kunde bei uns, der konnte es nicht mit uns vergleichen. Also als sein, er kann ja nur sagen, als sein Autohaus.
Ja, jetzt die naheliegendste Frage natürlich, kann euch das wieder passieren? Oder könnt ihr euch jetzt schützen und seid ihr euch jetzt sicher, dass das so schnell nicht wieder passiert?
Ich glaube, dass es keinen 100-prozentigen Schutz gibt. Und ja, es kann wiederkommen. Also es kann wieder passieren, sicherlich. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, um uns irgendwie bestmöglich abzusichern. Wir verbessern und optimieren eigentlich jetzt konstant unsere IT-Sicherheit tatsächlich. Immer noch mit unserem Tim Krämer, unserem IT-Dienstleister, der uns da auch zur Seite steht, uns auch berät. Und wir tun ganz viele Dinge. Wir haben die ganze gesamte Infrastruktur unserer IT haben wir überdacht und neu angelegt. Wir haben es komplett anders aufgebaut. Wir haben mehr Sicherheitseinschränkungen drin, sodass solche Dinge wie mit der Alarmanlage zum Beispiel ausgeschlossen sind zukünftig, weil die einfach nicht mehr mitspielen im Gesamtsystem. Und der operative Teil ist ja nicht gehärtet, aber schon so ein bisschen mehr gehärtet worden. Aber ja, es kann jederzeit wiederkommen. Das entwickelt sich ja auch weiter. Und das sind ja keine dummen Menschen, die da auf der anderen Seite sitzen, sondern die sind ja auch hochintelligent und wissen, was sie tun. Und meistens sind sie ja Wochen, Monate, was Wissensvorsprung angeht, vor den Behörden und jeglichen IT-Sicherheitsunternehmen unterwegs. Das ist schon nicht ganz einfach.
Kann man denn da die Mitarbeiter auch mitnehmen, sensibilisieren, schulen regelmäßig?
Ja, also sie haben ja dadurch erfahren, das war, glaube ich, die größte Lehre, dass sowas passiert ist. Haben sie gesehen, was das für Folgen haben kann. Aber wir haben natürlich auch gesagt, hier E-Mail-Anhänge, das, was wir jetzt nicht unterbinden können und auch nicht wollen, können sie nach wie vor öffnen, sie sollen ein bisschen sensibel damit umgehen. Wir haben sie geschult, ja, aber sie verfallen so schnell wieder in so einen alten Trott zurück. Und das tun sie auch bei Awareness-Schulungen und bei irgendwelchen Fake-E-Mail-Anhängen, wo man denen dann eine Nase zeichnet und die Pappmütze aufsetzt und sagt, hier, guck mal, der Esel hat wieder draufgeklickt und so. Das machen wir gar nicht. Wir wollen auch unsere Mitarbeiter nicht frustrieren. Sie sollen immer noch Freude an der Arbeit empfinden und einfach bewusst damit umgehen. So, das hoffen wir sehr. Und wie gesagt, wir haben die ganzen Dinge auch zugemacht. Wir haben gewisse E-Mail-Anhänge, die ignorieren wir jetzt einfach, die nehmen wir gar nicht mehr an mit unseren Sicherheitsmechanismen. Wir haben alle Ports an den Rechnern zugemacht, sodass man da auch nichts mehr reinstecken kann, so ohne weiteres. Also kann man schon reinstecken, aber man kann die funktionieren halt nicht mehr, die werden nicht mehr zugelassen. Also wir haben schon eine Menge getan jetzt zu dem, wie es vorher war, aber so ganz ausschließen. Ja, und wie gesagt, die Schulung der Mitarbeiter, das haben wir einfach, um sie nicht zu frustrieren, damit sie sich dann nicht nachher in die Ecke setzen und so, dann mache ich mal hier gar nichts mehr mit dem Rechner, weil es ist ja sowieso alles falsch, was ich tue. Nein, das machen wir nicht.
Also da setzen wir eher auf Hardware oder auf, dass der Rechner das im Griff hat, als dass die Menschen die Verantwortung dafür tragen müssen. Weil ich finde das auch als Mitarbeiter ganz schön heftig, wenn ich die Verantwortung dafür trage, dass mit meinem Tun so eine ganze Firma auf einmal weg ist. Mhm. Und ich glaube, das ist immer so eine Art Abwägung zwischen der Sicherheit, die man bestimmt mit viel Geld kaufen kann. Aber man muss ja auch die Kosten im Auge behalten. Wie viel kann ich überhaupt, bin ich überhaupt bereit auszugeben für die Sicherheit und die Freude am Arbeiten? Also wenn ich jedes Mal mein Handy und 2-Faktoren-Authentifizierung machen muss oder irgendeine 12-stellige Nummer eingeben muss, dann habe ich ja gar keine Lust mehr, vom Rechner aufzustehen und irgendeinem Kunden ein Auto zu zeigen, wenn ich weiß, danach ist eine Vollkatastrophe, bis ich mich wieder eingehackt habe. Also das muss man so für jedes Business oder für jede Branche abwägen zwischen diesen 3 Faktoren, dass der noch Lust hat, mit dem Computer zu arbeiten, wie viel Geld kann ich überhaupt dafür aufwenden, weil wie viel Geld habe ich und wie hohe Sicherheitsbedürfnisse habe ich eigentlich.
Was halten Sie von so Versicherungen? Die gibt es ja auch.
Nix.
Gar nichts. Ganz einfache Antwort, gar nichts.
Warum?
Vorher nicht und jetzt auch nicht.
Also wir haben uns vorher tatsächlich eine Cyberversicherung anbieten lassen. Die wollten 1000 Sachen von uns wissen und hatten auch 1000 Bedingungen. Also man muss jeden Mitarbeiter schulen, man darf keinen an Rechner lassen, der nicht geschult ist. Das heißt schon mal, man kann keinen Praktikanten zulassen. Man kann keinen, wenn die Auszubildenden anfangen, darf man die gar nicht an Rechner lassen. Man darf nicht mal irgendwie, mein Sohn hilft mir mal mit. Also man darf gar nichts mehr machen. Man ist ja völlig gebunden. Dann haben wir nicht so gute Erfahrungen mit den Versicherungen gemacht. Ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber das, was sie dann zahlen am Ende, war gar nicht das, was bei uns wichtig war. Also die hätten zum Beispiel die Hardware bezahlt, aber wir haben gar keine neue Hardware gekauft. Mhm. Die hätten den ganzen Forderungsverlust, den wir hatten. Also es haben ja ganz viele Leute fahren jetzt mit Sachen von uns rum, denen wir keine Rechnung mehr schreiben konnten. Eine Reparatur, die wir nicht abgerechnet haben oder ein Auto, was wir vergessen haben zu berechnen, was wir nicht mehr wissen. Das kriegt man natürlich von der Versicherung gar nicht zurück. Weil man muss es denen ja belegen. Und wenn wir es belegen könnten, hätten wir den Kunden gefragt, ob er uns bezahlt. Aber wir konnten es ja nicht mehr belegen. Und das sind so die meisten Kosten, die man hat, die kann man, kriegt man von der Versicherung nicht mehr zurück.
Also so ein Hackerangriff ist eigentlich Versicherungsliebling, kann man sagen, oder? Weil wenn man nichts mehr hat, was man vorweisen kann, dann...
Dann ist man raus. Oder die sind dann raus. Genau, da kann man gleich sagen, ja, wir kriegen nichts. Das ist ziemlich aussichtslos. Nein, nur die Auflagen, also die ganzen Schwellen, die man halten muss und so, damit man eben in diese Zahlungsmodalität irgendwann kommt, die sind einfach unglaublich hoch. Also man beschäftigt sich dann Tag ein, Tag aus nur damit, dass man die Bedingungen einhält. Und das war für uns nicht akzeptabel. Wir haben es ja auch so ganz gut hingekriegt.
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ja. Und sind damit natürlich irgendwie so, ich will nicht sagen Vorreiter, weil keiner soll gehackt werden, aber trotzdem haben sie jetzt so eine Art Vorbildfunktion. Und gibt es Leute, die sich auf das Buch gemeldet haben, die gesagt haben, jawohl, endlich packt mal jemand an und zeigt den Hackern, wo der Hammer hängt? Oder?
Also tatsächlich habe ich so viele Briefe und Karten und E-Mails bekommen, das hätte ich in 100 Jahren nicht erwartet, dass so viele Leute darauf reagieren und mir schreiben, dass sie das total super finden und klasse finden. Und also der erste Brief war, ich habe so gelacht, als ich ihr Buch gelesen habe. Und da hat meine Schwester gesagt, am Thema vorbei. Es ist wie in der Schule, die sollen doch nicht lachen, wenn sie ein ernstes Buch lesen. Nein, ich habe wirklich, also das ist total irre, was die Leute mir alles geschrieben haben. Hat mich super gefreut darüber.
Also schön, war wunderbar. Und damit haben sie dann irgendwie so ein Stück alle dran teilhaben lassen und das ist ja auch das Schöne, dass man nicht alleine damit war.
Ein Stück. Ja, am Anfang war das so ein bisschen so ein Spaß, also ein Scherz. Wir haben immer gesagt, als wir echt in diesem ganzen Chaos drin stecken, haben wir gesagt, wir schreiben am Ende mal ein Buch. Das glaubt uns kein Mensch, was wir hier alles erlebt haben. Man kann das nicht, dieses ganze Chaos und diese Gedanken durcheinander im Kopf und diese 1000 Gedanken kann man nicht gut aufschreiben. Das kann man auch nicht wiedergeben. Aber ich glaube, es gibt so ein bisschen so einen Eindruck, wie das bei uns hier so alles abgelaufen war.
Ja, und in dem Buch stand auch ein schöner Satz drin, Corona war zum Aufwärmen. Ich glaube, damit hat also die Benchmark so ein bisschen dargestellt, wie schlimm eigentlich so ein Hackerangriff tatsächlich ist.
Ja, das stimmt. Die Relation stimmt wirklich. Also geschlossenes Autohaus, da lachen wir heute drüber, dass wir uns damals aufgeregt hatten.
Na wunderbar. Christian, gibt's von deiner Seite noch was?
Nein, ich würde zum Abschied gern einfach noch mal das Buch nennen. Hackerangriff im Autohaus, die abenteuerliche Rettung unseres Unternehmens von Anja Bauer. Wer das Buch jetzt noch nicht kennt, wir haben von dem Buch gesprochen. Ich würde auch sagen, ein sehr kurzweiliges Gespräch, sehr unterhaltsam, hat mich gefreut.
Genau so. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben.
Gerne.
Ja, vielen Dank, dass wir erzählen durften.
Meine Damen und Herren, das war der Autoprofs-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.